Ja, wir kommen zu unserem sehr schönen Thema, echte Freude, wirklich, aber ja, super, es kommt auch. Einmal im Jahr, und wir stehen ja wieder kurz davor, da wünschen wir uns frohe Ostern. Bald ist es soweit. Es hat noch nie jemand einem traurige Ostern gewünscht. Komisch, ne? Frohe Ostern. Und Ostern sollte irgendwie mit Freude verbunden sein, das denken wir. Normalerweise ist die Natur dann schon ein bisschen weiter als jetzt, nicht? Und wir freuen uns, jetzt freuen wir uns über das Schneeglöckchen. Okay, die kommen dann gerade so eben durch den Schnee durch, aber sonst haben wir auch immer schon mal ein bisschen mehr Blumen um Ostern rum. Aber die Natur erwacht zu neuem Leben, die steht in den Startlöchern, das ist einfach so. Echter Grund zur Freude, absolut. Endlich ist der Schnee vorbei und der Sommer naht. Aber wir spüren, dass mit frohe Ostern noch was ganz anderes verbunden sein muss, als sich über äußere Dinge zu freuen. Und muss diese echte Freude nur ein frommer Wunsch bleiben, den man Jahr ein, Jahr aus hat und nie Wirklichkeit werden? Nein. Kann man heute echte Freude wirklich erleben? Ja, das kann man. Und kann diese echte Freude sogar ein ganzes Jahr lang anhalten? Ja, das kann sie. Da wollen wir uns heute Morgen mit beschäftigen. Mit echter Freude und wie sie ins Herz kommen kann. Bevor wir darauf eingehen, möchte ich gerne von ein paar trügerischen Freuden sprechen. Und ich muss sagen, ich war sehr bewegt von dem Zeugnis von Nelly. Es gibt im Grunde genommen das wieder, was ich euch jetzt in der biblischen Geschichte erzählen will. Und anhand dieser biblischen Geschichte beschreiben möchte, geht es nur nicht um eine Frau, sondern es geht um einen Mann. Da erlebte jemand wirklich trügerische Freuden. Ich möchte euch das mal vorlesen. Ist eine Begebenheit, die ihr vielleicht schon kennt, vermutlich kennt, wie jemand echt Schiffbruch gelitten hat. Er hat gedacht, er hätte den Weg gefunden, wie er wirklich Freude erfährt, aber er hat sich getäuscht. In Lukas 15, Vers 11 bis 24 steht eine sehr eindrückliche Begebenheit. Und Jesus sprach, ein Mensch hatte zwei Söhne. Und der Jüngere sprach zum Vater, gib mir, Vater, den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen das Gut aus. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land, und dort verschleuderte er sein Vermögen mit liederlichem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes. Der schickte ihn auf seinen Acker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte sich zu sättigen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen. Und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viel Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe hier vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache du mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen, lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zum Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt eilends das beste Feierkleid her und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an die Hand und Schuhe an die Füße. Und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Eine eindrückliche Geschichte. Da berichtet die Bibel hier von einem Mann, der zwei Söhne hatte. Der Jüngere von beiden, der scheint sehr unzufrieden zu sein mit seiner Lage zu Hause. Da hat er aber keinen Grund zu. War ein reiches Elternhaus. denn wir lesen, dass der Vater viele Tagelöhner hatte. Aber dieser jüngere Sohn erlebte trügerische Freuden durch Geld. Er ließ sich verfrüht sein Erbe auszahlen. Meinte er jetzt, Freude zu erleben, erleben zu können? Freude durch Reichtum? Das will uns ja die Werbung vorgaukeln. Wenn du Geld hast, dann bist du glücklich, weil du dir alles leisten kannst. Das ist der Grundtenor der Werbung. Dann kannst du dir ein Haus kaufen, womöglich noch mit einem schönen Garten, deine Garderobe der neuesten Mode anpassen, hast viele Freunde, kannst häufig in Urlaub fahren und so weiter und so fort. Kannst dir alle möglichen technischen Geräte leisten. Das ist uns Frauen ja ein bisschen fremd, aber ist, glaube ich, für die Männer noch intensiver. Ja, da kannst du dein Geld ordentlich bei ausgeben. Aber was nützt das schönste Haus, wenn keine innere Freude im Herzen des Hauseigentümers ist? Was hast du von der neuesten Garderobe, wenn sie vor allem dein Selbstwertgefühl steigern soll? Was bringt dir das? Was nutzen dir die besten erkauften Freunde, wenn es keine echten Freunde sind, die in der Not gar nicht da sind? Sobald das Geld ausgeht, verschwinden diese Freunde. Was hast du von den tollsten Traumreisen, wenn dir der innere Frieden im Herzen fehlt? Und wir spüren, Geld macht nicht zutiefst froh. Das ist eine echte Lüge. Trügerische Freuden durch vermeintliche Freiheit. Dieser jüngere Sohn, der packt jetzt seine Klamotten, würden wir sagen. Ich weiß jetzt immer nicht so richtig, ob das nur westfälische Ausdrücke sind, weil ich da 40 Jahre gewohnt habe. An die hessische muss ich mich erstmal gewöhnen. Wenn er was nicht versteht, müsst ihr das sagen. Aber Klamotten kennt er, ne? Gut. Also er packt seine Klamotten und reist in ein fernes Land. Endlich frei vom Elternhaus. Ich glaube, dass danach sehnt sich mancher junger Mensch. Endlich frei von alten Bindungen. Endlich kann ich tun und lassen, was ich will. Endlich echte Freude. Auch das bekommen wir unter anderem durch die Werbung vorgespielt. Aber echte Freiheit hat man nicht durch die Freiheit, das tun und lassen zu können, was man will. Weißt du, wo du dann dran gebunden bist? Wenn du das tun und lassen kannst, was du willst, dann bist du gebunden an dich selbst und wieder Sklave. Musst du mal drüber nachdenken, ist aber ein Thema für sich. Es gibt keine Freiheit, wie der Sohn sich das vorstellt, auf diese Weise. Das war ein Irrtum. Oder da denkst du, ach, wäre ich alleinstehend, dann hätte ich alle Freiheiten der Welt, keinem verantwortlich sein und was auch immer, höre ich manchmal. Ne? Und da weißt du was? Es gibt auch noch eine andere Seite. Außerdem, dann stehst du abends alleine, da hast du ja vielleicht vor der Haustür einen Fuß gebrochen, gerade dein Handy vergessen und wer hebt dich dann von der kalten Straße auf? Schlecht, ne? Keine bleibende Freude durch vermeintliche Freiheiten. Keine bleibende Freude durch Unmoral. Das haben wir eben sehr eindrücklich gehört im Zeugnis. Dieser jüngere Sohn, und wir wollen ihn einfach mal Flüchtling nennen, die Bibel bezeichnet ihn halt nicht mit einem Namen, verschleudert sein Geld mit liederlichem Leben. Es gibt mal ein ganz altes Lied, ist jetzt heute nicht mehr so modern, aber ich finde es sehr treffend. Das heißt, die Menschen, sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück, und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Viele Menschen haben ihr Leben durch ein liederliches Leben kaputt gemacht und stellen erst im Nachhinein fest, wie leer sie dabei geblieben sind. Der jüngere Sohn durchlebte eine Hungersnot. Nachdem er jetzt alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot übers Land und auch er fing an, Mangel zu leiden. Und das sah der Sohn und spürte am eigenen Leib, wie kurz seine Freuden waren. Wie gewonnen, so zerronnen, das sagt der Volksmund schon. Und der Sohn, das müsst ihr euch mal vorstellen, im reichen Haus groß geworden, musste jetzt die Schweine hüten. Und nicht nur die Schweine hüten, er teilte auch noch die Mahlzeit mit ihnen. Da würden wir sagen Mahlzeit. Ja. Er erlebte Hungersnot. Welche Hungersnöte durchleben Menschen auf ihrer Suche nach Freude? Hungersnöte der Ablehnung, Hungersnot durch Enttäuschung durch liebe Menschen, eine Hungersnot durch innere Leere, durch eine Unruhe. Und Hungersnöte treffen die Menschen auf drei verschiedenen Ebenen. Einmal auf der Ebene des Geistes. Damit ist die Antenne gemeint, die Verbindung zu dem lebendigen Gott. Da ist der Geist von Gott entfremdet. Er hat keine Verbindung zu dem lebendigen Gott. Und das ist bei jedem Menschen so, sagt die Bibel, von Geburt an. Als ich damals Kind war oder ein bisschen älter, ich saß auf jeden Fall noch auf unserer Schaukel. Wir haben in der Nähe eine sehr schöne Glocke, eine Kirche. Die läutete, ich weiß das noch, den Samstagabend mit einem wunderschönen Glockengeläut ein. Das macht sie heute noch. Und ich saß auf dieser Schaukel und verspürte eine innere Leere. Diese Glocken haben mich irgendwie an den lebendigen Gott erinnert. Einzelheit weiß ich dazu nicht mehr. Aber ich spürte, hier fehlt eine Verbindung zu dem lebendigen Gott. Die Antenne war nicht da. Dadurch entsteht eine Hungersnot in meinem Geist, in meinem Inneren, wenn die Beziehung zu dem lebendigen Gott nicht da ist. Und das ist die Voraussetzung, um zu echter Freude zu kommen. Ich muss erstmal angeschlossen sein an die Kraftquellen. Dann gibt es zweitens eine Hungersnot der Seele. Da ist dein Denken, Fühlen und Wollen, das wird nicht von Gott bestimmt. Von dir selber und von deinem Ego, aber nicht von dem lebendigen Gott. Und dann wird man Sklave seiner selbst. Dein Denken und dein Fühlen und dein Wollen ist nur darauf ausgerichtet, zur Befriedigung deiner Lüste. Eine Hungersnot der Seele. Und die Bibel sagt etwas zum Denken, Fühlen und Wollen eines Menschen, der noch keine persönliche Beziehung zu Jesus Christus hat. Da lesen wir im Epheser 4, in Vers 17 bis 19, das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr wandeln sollt, wie die Heiden wandeln. Jetzt wird es beschrieben. In der Eitelkeit ihres Sinnes, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes, wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verherzung ihres Herzens, die, nachdem sie alles Gefühl verloren, sich der Ausschweifung ergeben haben, zur Ausübung jeder Art von Unreinigkeit mit unersättlicher Gier. Die Bibel schreibt immer sehr deutlich, ich schätze das. 40 Jahre Westfalen haben mich geprägt, auch deutlich zu sein. Ich liebe Deutlichkeit, man weiß, wo man dran ist. Wie wird das Denken des Menschen beschrieben? Der Verstand ist verfinstert. Er kriegt die wesentlichen Dinge nicht mit. Du magst mathematisch super intelligent sein, aber was Gott angeht, da bist du unterbelichtet. Entfremdet dem Leben Gottes. Ein Mensch ohne den Herrn Jesus lebt nicht so wie Gott. Er wird bestimmt von Neid, Eifersucht, bösen Gedanken. Es kommt immer wieder massiv durch und es gibt keine Möglichkeit, wenn man nicht Christ ist, dagegen wirklich im Tiefsten anzugehen. Ein verhärtetes Herz, das ist ein Herz, was sich vor dem Reden Gottes verschließt. Und dann keine Sensibilität, das Gefühl für meinen Nächsten verloren. Es gibt ein nettes Lied, ihr kennt das. Erst komme ich und dann komme ich, pausenlos geht es um mich. Was mich aus dem Strudel reißt, ist Herr dein Geist. Ist es von Theo Lehmann oder von wem? Von irgendeinem, ne? Ist ja auch egal. Von wem ist es? Von Stuart Swoboda. Danke. Vielleicht hörst du den Schrei deiner Seele, die darunter leidet und zutiefst unglücklich ist. Und dann gibt es noch eine Hungersnot am Leib. Dein Körper muss die Gelüste der Seele ausüben und wird dadurch echt kaputt gemacht. Das wollen wir im Einzelnen nicht ausführen. Da muss ich euch nichts zu sagen. Unser Flüchtling in der Geschichte, in der Bibel, lebt vom Fraß der Schweine und hat sich dadurch körperlich kaputt gemacht. Trügerische Freuden, Folgehungersnot. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Gott sei Dank ist das nicht alles. Es gibt einen Ausweg Gottes. Jetzt wollen wir aber erst eine kurze Pause machen und wollen uns ja über zwei Fragen austauschen, und die habe ich euch an die Wand geworfen. Was beinhaltet für mich echte Freude und wie habe ich echte Freude erlebt? Ich denke, wir nehmen uns ein bisschen Zeit an den Tischen, so 5 Minuten, dass wir uns darüber austauschen, und dann mache ich weiter. Jetzt muss ich das Ding nur ausstellen, dass ihr unser Gespräch am Tisch nicht ablauscht. Ne? Oder stellst du das oben aus? Wir wollen weitermachen, weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Ich glaube, ich habe gar keine Chance, aber ich versuche es einfach doch. Ihr habt Freude am Unterhalten, am Austausch, stelle ich fest. Super. Wir mussten es auch abbrechen. Aber wir haben ja nachher noch Zeit. Wir waren in einem echten Schlamassel hängen geblieben. Hungersnot an Geist, Seele und Leib. Dieser Fremdling und Flüchtling hat viel durchlitten. Gott sei Dank gibt es einen Ausweg. Das ist mein dritter Punkt. Gottes Ausweg. Gott hat einen Ausweg geschaffen. Ich habe euch ein Bild hierzu an die Wand geworfen. Kann man es in etwa sehen? Ja, es geht. Gott ist, und das sehen wir auf diesem Bild rechts, in seinem ganzen Wesen Liebe. Das können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Hat dich und mich von ganzem Herzen lieb. Egal, wie du bist. Der Mensch ist ganz anders gepolt. Der Mensch ist in seinem Herzen sündig. Was ist Sünde? Sünde ist all das, was dem Wesen Gottes nicht entspricht. Alles, was du so denkst, oder was du nicht so denkst, wie Jesus denken würde, das ist Sünde. Über deinen Nächsten denkst, das ist Sünde. Alles, was du nicht so sagst, wie Jesus es sagen würde, ist Sünde. Alles, wo du nicht so handelst, wie der Herr Jesus es tun würde, ist Sünde. Der Maßstab ist immer das reine und perfekte Leben Jesu. Daran wird unser Leben gemessen. Und diesem Maßstab, wisst ihr was, entspricht kein Mensch. Ich auch nicht. In der Bibel heißt es mal, alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Das ist keiner, der über die Kluft so rüberkommt. Das hat eine Folge. Könnt ihr sagen, na gut, okay, ist halt eine Kluft. Ich habe heute Morgen eine entsetzliche Karte gesehen am Bahnhof in Kassel. Ich habe es jetzt nicht mehr genau, weil stand drauf, ich komme in die Hölle noch mit einem VIP-Ausweis und noch mit irgendwas, irgendeiner Speisekarte, irgendwie sowas. Es wurde mir bald schlecht. Ich habe das so schrecklich. Aber es ist die Tatsache. Aber daraus wurde so ein Witz gemacht und das so salopp darüber gebracht. Ganz schrecklich. Es ist wahr, die Bibel sagt, die Folge der Sünde ist die ewige Trennung von dem lebendigen Gott. Die Bezahlung für die Sünde ist der Tod, sagt die Bibel. Aber Gott sei Dank ist das nicht alles. Gott hat einen Ausweg geschaffen. Wir stehen ja jetzt kurz vor Ostern. Und weil der Herr Jesus dich und mich so unendlich lieb hat, hat er vor 2000 Jahren diese gewaltige Liebestat vollbracht. Er hat selber keine Sünde getan. Und weil er keine einzige Sünde getan hat, musste er auch nicht für seine eigene Sünde sterben. Denn die Bezahlung für die Sünde ist immer der Tod. Das wäre auch bei ihm so gewesen. Und deswegen konnte er für deine und meine Sünde sterben. Und jetzt besteht die Möglichkeit, über diesen Balken drüber wegzugehen. Der Balken ist dadurch entstanden, dass der Herr Jesus auf dieser Erde lebte, ohne Sünde. Und jetzt besteht die Möglichkeit, darüber zu gehen. Ist die Frage, ist der Balken angesägt? Ich kenne aus Kindheitszeiten, ne, von Max und Moritz mit der Brücke. Das macht Gott nicht. Dieser Balken, der trägt, das muss ich glauben, dem vertrauen. Und was hilft mir zu vertrauen, dass dieser Balken trägt? Die Versprechen Gottes. Da sagt Gott, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Und wie geht das dann praktisch? Wie kann ich über diesen Balken gehen? Wie komme ich grundsätzlich zu echter Freude? Wir kommen zurück zu unserer Geschichte von dem verlorenen Sohn, von dem Flüchtling. Wie fand der Flüchtling zurück zu seinem Vater? Wie findest du zu dem lebendigen Gott? Wie erlebst du echte, tiefe Freude? Dazu ist erstens ein Willensentschluss nötig. In unserem Text, ich hatte das so ein bisschen stärker betont, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, steht im Kapitel 15, Vers 18, da sagt der Sohn und denkt bei sich, ich will mich aufmachen. Er war bereit, sein altes Leben bei den Schweinen loszulassen. Das war eine Umkehr. Das ist so, ich gehe in eine Richtung, der ging in die Richtung hier bei den Schweinen, da saß er, jetzt war er da, jetzt hat er sich entschlossen, ich will mich aufmachen. Das ist eine Drehung, eine Kehrtwende von 180 Grad, das nennt die Bibel Buße, Umkehr. Und dann ist er in die andere Richtung, Richtung seines Vaters gegangen. Wenn du zu dem lebendigen Gott kommen willst, wenn du echte innere Freude grundsätzlich zunächst erleben möchtest, dann musst du bereit sein, und ich will das mal ganz drastisch sagen, von den Schweinen umzukehren, zu dem lebendigen Gott zu kommen. Dazu ist ein Glaubensschritt nötig. Dieser Mann hat das versucht und er hat festgestellt, dass der Balken trägt. Das haben viele von uns hier festgestellt. Ich habe das mit 19 festgestellt, dass der Balken trägt. Da habe ich mich bewusst für den Herrn Jesus entschieden. Da war ich 19. Was ist nötig, um darüber gehen zu können? Ein Willensentschluss. Und zweitens, ich muss zugeben, dass ich gesündigt habe. Der Sohn kommt dann zu seinem Vater und sagt, was? Ach Vater, was bist du ungerecht und was ist das schrecklich und was hast du? Und kommt dann mit Vorwürfen? Nein. Er sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Er gibt seine Schuld zu. Vor Gott ist immer Ehrlichkeit gefragt. Du musst, wenn du zu dem lebendigen Gott kommen willst, wenn du grundsätzlich Freude erleben willst, die tiefe innere Freude, musst du zugeben, dass du dem Maßstab Gottes nicht entsprichst, dass du sündigst. Das fällt uns Menschen sehr schwer, weil wir Menschen sind von Natur aus stolz und geben nicht gern zu, dass wir was falsch gemacht haben. Das steckt in uns drin. Er muss zugeben, ich habe gesündigt. Das musst du auch. Vielleicht bist du aber auch schon Christ und steckst auch in so einer Krise. Vielleicht ist da auch irgendwelche Schuld im Leben. Vielleicht die Schuld von Lauheit, Lieblosigkeit oder Egoismus oder nicht verzeihen wollen oder festhalten an Sorgen und vielem mehr. Dann musst du auch umkehren. Du musst sagen, Herr Jesus, ich will neu zu dir kommen. Hier ist meine Schuld. Vergib sie mir. Und wie wird sich der Vater dir gegenüber verhalten? Die spannende Frage. Vielleicht vergibt er mir gar nicht? Doch, das tut er. weil er das in der Bibel verspricht. Gott sagt in seinem Wort, wer zu mir kommt, den stoße ich nicht hinaus. Es ist ein Versprechen des lebendigen Gottes und es gilt. Und dann wirst du Gottes Kind. Wenn ich zu dem Herrn Jesus komme, ihn um Vergebung bitte, dann nimmt er mich an und ich darf ein Kind Gottes werden. Wenn ich ihm meine Schuld nenne, vergibt er mir. Da glaube ich, ich vertraue, dass das stimmt. Und ich werde ein Kind Gottes. Als der Sohn noch von ferne war, da sah ihn sein Vater. Haben wir in unserem Text gelesen. Das heißt, Gott sieht dein Herz und wartet voller Erbarmen auf dich. Der Vater hat nicht gewusst in unserer Geschichte, dass der Sohn von ferne kam. Der muss meines Erachtens draußen gestanden haben, immer wieder draußen geguckt haben, kommt mein Sohn? Er hat auf seinen Sohn gewartet. Denn wenn er drin war, konnte er nicht sehen. So musste er vor der Tür stehen. Und so sehnt sich der lebendige Gott auch nach dir. Er möchte, dass du umkehrst, dass du zu ihm kommst. Als der Sohn noch von fern war, sah ihn sein Vater. Wunderbar. Der Herr Jesus nimmt dich an, wenn du ehrlich zu ihm kommst. Und der Sohn bekommt hier in unserer Geschichte einen Ring, das ist ein Zeichen für die Sohnestellung, und er bekleidet ihn mit Schuhen. Bei uns sind Schuhe was Normales, im Orient nicht. Im Orient trugen nur Könige und Herrscher Schuhe. Und die Bibel sagt, na, wie viele ihn aber aufnahmen, den Herrn Jesus, denen gab er die Macht, Gottes Kinder zu werden, Königskind zu werden. Und es gibt, wenn ich ein Kind Gottes geworden bin, auch Pflichten und Rechte. Was ist denn so eine Pflicht und ein Recht? Dass ich mich in Gottes Hausordnung einfüge. Da kam der verlorene Sohn nach Hause und musste damit auch die geltenden Hausordnungen seines Vaters akzeptieren. Die waren aber nicht schwer. Für Kinder Gottes gibt es auch eine Hausordnung. Wenn du Christ werden willst, hast den Herrn Jesus um Vergebung gebeten, gibt es eine Hausordnung. Weißt du, wie diese Hausordnung heißt? Die ist ganz einfach. Früher, vor ein paar Jahren, haben junge Leute so ein nettes Armband getragen. Da stand drauf WWJD. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Das ist die Hausordnung Gottes. Dass ich mein Leben dem Herrn Jesus unterordne. Herr Jesus, was würdest du jetzt tun? Was möchtest du heute? Wie würdest du dieser Person antworten? Ich habe jetzt am Wochenende oder Anfang der Woche ein bisschen schwieriges Gespräch. Ja, ich muss mich auch für was entschuldigen. Da bin ich auch bereit zu, das ist okay. Was würde Jesus tun? Man hat mir geraten, brauchst dich nicht zu entschuldigen. Ich habe gedacht, das kann es nicht sein. Der Jesus würde sich entschuldigen. Also vor Nichtchristen hat man mir das geraten. Ne? Doch, ich kann mich entschuldigen, es ist okay. Was würde Jesus tun? Der Herr Jesus hat es vorgelebt. Er hat gesagt, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, und er ist nach Golgatha gegangen. Und dann, wenn du dich in Gottes Hausordnung eingefügt hast, dann erlebst du echte Freude. Hier in unserer Geschichte heißt, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Damit ist nicht die oberflächliche Freude eines Gastmahls gemeint, in dem du ordentlich trinkst und dann irgendwie besäuselt bist und ein bisschen oberflächlich fröhlich. Die Bibel sagt einmal, also wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, also vermeintlich Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Und das Gastmahl, das sein Vater gab, war ein Ausdruck der inneren Freude, die er hatte, dass sein Sohn Buße getan hat. Dann wirst du fragen, okay, gut, ich bin aber schon Christ. Und trotzdem fehlt mir so manches Mal diese echte Freude. Und ich möchte gerne zum Abschluss und noch ein bisschen Zeit nehmen, über echte bleibende Freuden auch als Christin nachzudenken. Das ist eine sehr liebe Frau, die ich hier habe, die strahlt sehr viel Zufriedenheit aus. Ich kenne sie persönlich, das ist sie auch. Das ist meine beste Freundin. Ich kenne sie gut. Das war so ein schönes Bild, habe ich gedacht, das nehme ich. Welche echten bleibenden Freuden haben wir als Christ? Da sagt er in der Bibel hier, der Vater zu dem anderen Sohn, der sagt zu ihm, weil der war da unzufrieden, hatte gar keinen Grund dazu, er sagt zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, also der Bruder von dem Flüchtling, und alles, was mein ist, das ist dein. Das heißt, ich habe als Christ die tiefe Freude, alles, was Gott gehört, gehört auch mir. Das sag mal zu von deinem Nachbarn, alles, was dein ist, ist mein. Es könnte ungemütlich werden, ne? Aber Gott sagt das. Alles, was mir ist, das gehört dir. Aber uns geht es vielleicht manchmal wie dem zweiten Sohn, wir haben die Geschichte nicht weitergelesen. Dieser zweite Sohn, der nahm die Geschenke, die er in dem Hause seines Vaters hatte, gar nicht an. Der lebte ganz spärlich. Ja, er hätte sich da immer ein Tier schlachten können, das wäre gar keine Frage gewesen, aber er hat es nicht wahrgenommen. Und lasst uns mal so ein paar Schätze betrachten, die uns gehören, wenn wir Christen geworden sind. Zunächst einmal, der gewaltigste Schatz ist, dass du ewiges Leben hast. Das heißt, wenn du Christ bist, dann dürfen du und ich mal ewig bei dem lebendigen Gott sein. Ich höre im Moment unheimlich von vielen Leuten um mich drum herum, dass sie Krebs haben. Eine sehr ungemütliche Krankheit. Ich wünschte mir, ich bekäme sie nicht. Ich weiß aber nicht, was Gott für mich vorhat. Keine Ahnung. Aber diese Menschen sind eigentlich, von denen ich jetzt weiß, glaube ich, im Moment, die sind alle Christen. Und sie wissen, wo sie dann hingehen. Ich weiß, dass ich mal in den Himmel komme. Bei dem lebendigen Gott sein darf für Zeit und Ewigkeit. Da sind diese 70, 80 Jahre auf der Erde gar nichts gegen. Sein Angesicht zu schauen, einmal ewig bei ihm zu sein, wo es kein Leid, kein Geschrei und keine Pein mehr gibt. Gibt es das nicht mehr. Und wir dürfen das Angesicht Gottes schauen und die tiefsten inneren Sehnsüchte, die da sind, die sind bleibend gestillt. Für Zeit und Ewigkeit. Was Ewigkeit ist, darüber, das geht gar nicht in unseren Kopf rein. Es sind nicht nur Billionen, das ist einfach viel länger noch. Ne? Wir dürfen einmal ewig bei dem lebendigen Gott sein. Ganz große Freude. Aber ich bin so froh, dass das, ja, das ist super gut, das ist das Schönste, aber dass ich auch hier auf der Erde in den 70, 80 Jahren auch schon jemanden habe, der für mich sorgt. Wenn ich ein Kind Gottes geworden bin, dann habe ich als Kind Gottes verschiedene Vorrechte. Und zwar einmal habe ich das Vorrecht der väterlichen Fürsorge. Ein Vater hat immer ein offenes Ohr für sein Kind. Ein guter Vater. Und deswegen darfst du ihm alles sagen, was dich bewegt. Und weil ich manchmal dem Herrn Jesus alles so sage, manchmal sage ich ihm noch viel zu wenig, dann bin ich wortkarg, das ist eigentlich schlecht für mich. Besser ist, ich sage es. Sage, Herr Jesus, hier ist eine Not und da ist ein Problem. Und dieses ist notvoll. Und er versteht mich. Er versteht mich als liebevoller Vater bis in die Tiefsten hinein. Einer versteht dich immer. Was habe ich noch für einen Vorteil als Kind Gottes? Ich darf ständige Audienz bei meinem Vater im Himmel haben. Es gibt eine nette Geschichte. Es ist eine Volksmenge, die erwarten einen König am Ende einer Allee. Keine Ahnung, Straße 17, Frühlingstag oder wie auch immer, ist es jetzt vielleicht Straße der Deutschen Einheit oder was auch immer, da wird es nicht sein, woanders, wir haben ja auch keinen König. Eine Menschenmenge säumt die Allee, vorne am Ende der Allee sitzt der König und soll der hinkommen. Und da ist so ein kleiner Junge, der will immer über die Absperrung durchlaufen, ne? Und die Polizei versucht ihn wegzuschieben, sagt, Junge, da darfst du nicht durch, da vorne ist jetzt gleich der König und da darfst du jetzt nicht hin als so ein kleiner Pimpf. Und der Junge lässt sich gar nicht beeinflussen und versucht es immer wieder. Der Polizist wird schon ein bisschen ungemütert. Junge, du musst dahinter bleiben, du darfst nicht über die Absperrung. Und da guckt der Junge dem Polizisten mit ganz großen Augen an und sagt zu ihm, wissen Sie was, da vorne, das ist wohl Ihr König, aber das ist mein Vater. Und in dem Moment sieht der Vater seinen Sohn und sagt, lassen Sie sofort meinen Jungen da durch, der hat Vorrecht vor allen anderen Staatsgästen. Er darf kommen. Ist nur ein Beispiel. Wir haben noch viel größere Audienz bei unserem Vater im Himmel. Das finde ich ein ganz gewaltiges Vorrecht. Was habe ich noch für ein großes Geschenk als Kind Gottes? Ich habe einen Sorgenentsorgungsplatz. Bibel sagt man, alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Was bin ich dankbar, dass ich nicht alleine durchs Leben gehen muss, dass der Jesus meine Sorgen trägt. Keine Sorge ist zu groß, als dass mein Vater sich ihrer nicht annehmen kann. Nur ich bin manchmal so dumm und gebe sie ihm nicht. Das ist aber dann mein Geschäft, aber immer zu meinem Nachteil. Was habe ich noch für ein Geschenk als Kind Gottes? Nicht nur die väterliche Fürsorge, ich habe auch übernatürliche Kraftquellen geschenkt bekommen. Welche sind übernatürliche Kraftquellen, die mir geschenkt worden sind? Einmal die väterliche Fürsorge und die übernatürlichen Kraftquellen. Die habe ich durch die Bibel in seinem Wort. Da lese ich vielleicht einen schönen Psalm und kann mich darüber erfreuen. Über ein Wort Gottes, das erreicht mein Herz. Gott redet dadurch zu mir. Ein gewaltiges Geschenk. Und Gott macht Zusagen in seinem Wort. Vielleicht die Zusage, wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein und wenn durch Ströme, sollen sie dich nicht ersäufen. Sag ich ja, ich habe zwar den Eindruck, das Wasser steht mir im Moment bis hier, aber du sagst, die Ströme ersäufen mich nicht. Durch die Nase kriege ich ja noch Luft, wenn ich keine Erkältung habe. Dann würden sie nur bis da gehen. Ne? Dann habe ich noch wieder den Mund aufkriege. Gott verspricht das, dass sie mich nicht ersäufen sollen. Und Gott steht zu seinen Zusagen. Oder es wird mir ein Wort wichtig. Ich sagte das schon mal, mir ist mal in einer schwierigen Situation ein Wort wichtig geworden. Sie dachte, es sei der Gärtner. So ein unwesentliches Wort. Ne? Die Maria dachte, der Herr Jesus sei der Gärtner. Das ist der Hintergrund. Und ich hatte eine Situation auch, mich sehr darüber aufgeregt. Und da habe ich gedacht, Menschen wollten mir irgendwas, ich war auch ein Stück auch selber mit Schuld und hatte da echt 2 Jahre mein zu tun mit. Das hat mich bis zu depressiven Verstimmungen gebracht. Ich habe mich dagegen aufgelehnt bis zum Letzten. Und dann kriege ich diesen Vers, sie dachte, es sei der Gärtner. Und durch noch eine andere Bemerkung und Kommentar wusste ich plötzlich, dass Gott die Dinge so gelenkt und geleitet hatte. Es waren nicht Menschen letztlich, sondern es war der Herr Jesus, der dahinter stand. Gott redet durch sein Wort, stärkt mich durch sein Wort und gibt mir neue Ausrichtung. Gewaltig. Übernatürliche Kraftquellen. Und wodurch habe ich sie noch als Kind Gottes, was mich wirklich sehr erfreut, dass ich beten darf. Ich darf dem Herrn Jesus meine Sorgen nennen. Ich darf mich im Gebet auf seine Zusagen stützen. Ich darf ihm Danke sagen für das Gute, was er mir tut. Ein gewaltiger Grund zur Freude. Und was schenkt mir Gott noch? Es ist ja nur ein Auszug bei den übernatürlichen Kraftquellen. Gott schenkt mir auch die Möglichkeit der Liebe meinem Nächsten gegenüber. Nur ganz kurz, ich hatte da mal, da war so eine Frau, ich war halt nicht mit ihr auf einer Wellenlänge, wie auch immer, war nichts dazwischen, aber wir rieben uns irgendwie. Ne? Und ich war noch ein bisschen unfreundlich und am Telefon und eines netten Tages sagt mir meine Freundin Annegret, diese Frau hat mir das erzählt und hat gesagt, ich darf dir das auch weiter sagen. Du ganz freundlich warst du ja dann irgendwie nicht. Ne? Ich gedacht, jo, ja, sag ich, stimmt, das ist mir schon klar. Ja, ich sollte mich entschuldigen. Dann habe ich gedacht, aber das ist ja alles nett und schön. Jetzt entschuldige ich mich, aber ich kann mich gar nicht ehrlich entschuldigen, weil ich innerlich, ich habe immer noch irgendwas, keine Ahnung, unbegründet und nicht erklärbares gegen diese Frau. Jetzt entschuldige ich mich damit heuchelig. Was soll ich also mit der Entschuldigung? Ist dann auch wieder nichts. Ne? Ich sage, Herr Jesus, gib mir dieser Frau gegenüber jetzt Liebe. Ich soll mich entschuldigen, ich weiß es, aber ich muss auch Liebe gegenüber der Frau haben, sonst wird meine Entschuldigung, ist nichts. Und dann habe ich gebetet und im Vertrauen, dass Jesus jetzt eingreift, habe ich dann den Hörer gegriffen, habe telefoniert und Gott hat Gnade geschenkt. Während des Telefonats veränderte sich schon eine ganze Menge in meinem Denken. Später habe ich sie getroffen und dann habe ich noch gedacht, oh lieber Herr, jetzt betreffe ich sie und och, hoffentlich wird das jetzt was so innerlich. Herr Jesus, schenke wirklich jetzt eine gute Zeit. Und wir hatten so ein gesegnetes Miteinander, ihr macht euch keine Vorstellung. Gott hat etwas verändert. Er hat mir Liebe dieser Person gegenüber geschenkt. Das kann Gott. Das tut er auch. Und was schenkt mir Gott noch? Worüber ich mich riesig freue, über seine Güte und über seine Gnade. Im Psalm 23 heißt es mal, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und das heißt wörtlich, verfolgen mich mein Leben lang. Also verfolgen tut mich eigentlich immer was Schlechtes, meine ich. Ne? Das ist in diesem Fall aber nicht so. Hier verfolgen dich als Kind Gottes, Gottes Güte und seine Gnade. Ein echter Grund zur Freude. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen, dass du die Grundlage dazu legst, diese tiefe Freude zu erleben. Dazu habe den Mut, über diesen Balken zu gehen und zu dem Herrn Jesus zu sagen, Herr Jesus, ich gebe zu, dass ich gesündigt habe, bitte vergib mir und übernimm du die Herrschaft in meinem Leben. Wollen wir dafür noch beten? Dann lasst uns das tun. Herr Jesus, wir wollen dir herzlich Dank sagen für dieses gewaltige Angebot, was du auch heute Morgen machst, dass Menschen Frieden finden dürfen mit dir. Du kennst das Herz einer jeden Einzelnen hier im Raum und ich will dich herzlich bitten, lieber Herr, dass du den Mut schenkst zu einer Entscheidung für dich. Und du weißt auch, wo Christen vielleicht im Moment geblockt sind durch irgendwelche Dinge, die sie niederdrücken und die sie einfach von dir fern, sich in die Ferne geschoben haben und wo sie fern von dir gehen, möchte dich herzlich bitten, dass du den Mut schenkst zu einem Neuanfang, auch heute Morgen. Und wir wollen dir danken, Herr, dass du auf uns wartest, dass du deine Arme ausbreitest und dass du uns liebevoll empfangen wirst. Wir loben und preisen dich dafür.